Anne, ja. 8. März. Freust du dich, wenn dir jemand eine Blume in die Hand drückt?
So eine abgeschnittene Rose, die in 3 Stunden schon den Kopf hängen lässt, weil ich natürlich keine Vase dabei habe. Ehrlich gesagt, nee.
Was würdest du dir denn wünschen zum Weltfrauentag oder feministischen Kampftag, wie man auch sagt?
Also wenn Blume, dann vielleicht so eine eingepflanzte Tulpe, die ich dann auch auspflanzen kann und mich jahrelang daran erfreuen kann. Aber noch lieber wäre mir ehrlich gesagt sowas wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder gerechte Aufteilung von Care-Arbeit, damit nicht weiter davon das meiste an Frauen hängen bleibt.
Ja, wie wäre es mit Klimagerechtigkeit? Das können wir auch noch auf die Liste packen. Denn auch was die Folgen des Klimawandels angeht, geht's unfair zu. Dürren, Hitze, Wellen, Überschwemmungen, das alles trifft Frauen härter als Männer. Und gleichzeitig gibt's Fachleute, die sagen, wenn wir die Welt grüner und gerechter machen wollen, dann müssen wir genau auf die setzen, auf die Frauen.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Und zwar mit Anne Preger.
Und mit Aglaya Dane aus dem Team der Wissensnachrichten bei Deutschlandfunk Nova.
In unserem Podcast, da gucken wir jede Woche, was es Neues gibt zum Thema Klima, Umwelt und Artenvielfalt. Aglaya, du hast gerade gesagt, die Folgen des Klimawandels treffen Frauen besonders hart. Da reden wir jetzt nicht von dir und mir, sondern eher von Frauen in ärmeren Ländern der Welt, die von der Landwirtschaft leben.
Diese Woche ist ein Bericht herausgekommen von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO. FAO heißt die. Und deren Fachleute haben sich angeschaut, wie der Klimawandel jetzt schon Bäuerinnen und Bauern trifft. Und das geht vor allem um den globalen Süden.
Also um Südamerika, Asien und Afrika.
Da wurden 24 Länder rausgepickt, zum Beispiel Peru, Ghana oder Indien. Aber auch 2 in Europa, Georgien und Armenien. Und da überall haben die Fachleute Daten erhoben von mehr als 100.000 Haushalten. Die FAO sagt, die Zahlen repräsentieren fast 1 Milliarde Menschen. Also echt viele.
Also Bäuerinnen und Bauern, die gehören natürlich zu einer Berufsgruppe, die extrem abhängig vom Klima ist. Das heißt, da kann eine Überschwemmung schon eine komplette Ernte zerstören und damit dann im Zweifelsfall fast schon direkt die Existenz bedrohen.
Und um genau diesen Zusammenhang zu erforschen zwischen finanzieller Situation und Wetterereignissen, haben die FAO-Fachleute die Einkommensangaben der Bäuerinnen und Bauern verglichen mit Klimadaten der letzten 70 Jahre.
Und so können die Fachleute dann sehen, wie sich zum Beispiel eine Hitzewelle konkret ausgewirkt hat auf das, was die Landwirte an Geld verdient haben.
Ja, und bleiben wir mal bei der Hitze. Da haben sie errechnet, dass die Haushalte, die von Frauen angeführt wurden, durch Hitzewellen mehr an Einkommen verloren haben als männlich geführte Haushalte. Und zwar 8% pro Jahr. Und ähnlich ist das auch zum Beispiel bei Überschwemmungen.
Was sagen die, woran liegt das? Also warum verlieren Frauen mehr an Einkommen in solchen Katastrophenfällen?
Weil Frauen laut dem FAO-Bericht oft immer noch weniger Freiheiten und Rechte haben. Und das macht es für sie schwieriger, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen?
Nehmen wir die Hitzewelle, die wir eben schon angesprochen haben. Ne? Da gibt es ja Möglichkeiten, damit umzugehen. Vielleicht wären andere Saaten sinnvoll oder ein neues Bewässerungssystem oder sowas. Da brauchen Bäuerinnen und Bauern aber Bildung, Informationen, vielleicht auch mal einen Kredit. Aber in vielen Ländern haben Frauen zu diesen Ressourcen weniger Zugang als Männer. Und ein anderer Punkt, sie können sich auch schwieriger Jobs außerhalb der Landwirtschaft suchen, wenn es da halt mal nicht so läuft, weil sie oft zu Hause Kinder und Ältere versorgen.
Das heißt, wenn wir ärmeren Ländern helfen wollen, sich an den Klimawandel anzupassen, was viele Industriestaaten ja wollen, die haben ja genau deswegen bei der letzten Weltklimakonferenz letzten Dezember einen Fonds ins Leben gerufen, dann wäre es ein wichtiger Schritt, auf mehr Frauenrechte zu pochen.
Ja, an sich schon. Das wird aber bisher laut den FAO-Fachleuten kaum gemacht. Die haben sich auch mal die Pläne angeguckt, was die betroffenen Länder so vorhaben zur Anpassung an den Klimawandel. Und sie sagen, Frauen werden da vielleicht mal erwähnt, aber so richtig gezielte Strategien, um die Situation von Bäuerinnen zu verbessern, die gibt's kaum.
Und das Problem wird perspektivisch gesehen ja in Zukunft auch noch größer, weil die globalen Temperaturen ja weiter steigen.
Und extreme Wetterereignisse damit häufiger werden. Und deshalb rechnen die FAO-Fachleute auch damit, dass die Einkommenskluft zwischen Männern und Frauen in der Landwirtschaft deutlich wachsen wird.
Also ich nehme daraus mit, wenn wir Frauenrechte stärken, dann kann das Gesellschaften helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Aber eigentlich wollen wir ja auch noch mehr. Wir wollen ja den Klimawandel bremsen, die Umwelt und damit am Ende uns selbst besser schützen. Ich frage mich, könnte es nicht auch in dem Zusammenhang sinnvoller sein, mehr auf Frauen zu setzen?
So ein bisschen nach dem Motto, wären Frauen an der Macht, dann wäre die Welt eine bessere?
Ja, okay, wenn du das so sagst, klingt es hart nach Klischee, aber ich frage mich, ob da nicht trotzdem was dran ist.
Ja, da ist was dran. Es gibt Studien, die zeigen, dass Länder, wo die Parlamente einen höheren Frauenanteil haben, eher dazu bereit sind, Umweltabkommen zu ratifizieren und Konzepte gegen den Klimawandel zu verabschieden. Und die Europäische Investitionsbank hat für Industriestaaten herausgefunden, Unternehmen, die von Frauen geführt werden, die tun oft mehr, um energieeffizienter zu arbeiten oder auch Umweltstandards zu verbessern.
Das klingt ja fast nach einer Parole für den feministischen Kampftag. Stärkt die Frauen, das hilft dem Klima und damit dann ja auch irgendwie allen. Für unser zweites Thema setzen wir uns Taucherbrillen auf und schauen, wie es tropischen Korallenriffen im Meer gerade so geht.
Das größte zusammenhängende Korallenriff liegt vor der Ostküste von Australien, das Great Barrier Reef. Das erstreckt sich über 2300 Kilometer. Und von dort kommen leider nicht so gute Nachrichten. Fachleute melden, dass auf fast der Hälfte des Riffs Korallen ausgeblichen sind.
Und das passiert gerade nicht nur vor Australien, sondern an vielen Stellen auf der Südhalbkugel. Die US-amerikanische Meeres- und Wetterbehörde NOAA behält das weltweit im Blick.
NOAA, ich musste irgendwie immer ans Boot denken, also die Arche NOAA.
Ich ehrlich gesagt auch. Es passt ja auch irgendwie, ne? Es geht um Regen, Wetter, Wasser, Meer, Arche, also ja. Wobei, es wird anders geschrieben, also NOAA steht für National Oceanic and Atmospheric Administration. Jedenfalls, bei der NOAA gibt es Korallenfachleute und die gehen davon aus, dass die Meere weltweit am Anfang einer neuen massenhaften Korallenbleiche stehen. Im Pazifik weiß man schon, dass es aktuell an vielen Stellen dazu kommt, eben unter anderem vor Australien. In der Karibik ist es letzten Sommer schon passiert. Etwas unklar ist im Moment gerade noch die Lage im Indischen Ozean.
Anne, du hast dir das ja genauer angesehen. Erklär mal bitte, warum es den Korallen so schlecht geht.
Also der Hauptgrund dafür sind hohe Wassertemperaturen. Das Wasser an den Riffen ist bis zu 30 Grad warm, also fast schon Badewanne. Und das vertragen Korallen nicht. Das heißt, in australischen Riffabschnitten haben da an Riffen zum Teil bis zu 80% der Korallen ihre Farbe verloren.
Okay, das Wasser ist sehr warm und das liegt am menschengemachten Klimawandel?
Ja, genau. Also die Weltmeere nehmen viel Wärme auf. Und wir hatten ja letztes Jahr auf der Erde durchgehend so eine mittlere Erderwärmung von 1,5 Grad. Und das gilt in der Wissenschaft als eine kritische Grenze für Korallenriffe. Fachleute gehen davon aus, dass die Korallen, wenn wir dauerhaft mehr als 1,5 Grad Erderwärmung weltweit hätten, damit nicht mehr klarkommen und eingehen. Und damit würden dann eben auch die Lebensräume an den Riffen eingehen. Also der Klimawandel ist laut Fachleuten gerade der Hauptgrund, dass das Meerwasser an vielen Orten gerade so rekordwarm ist. Eben damit auch zu warm für Korallen. Aber da spielt auch noch das Phänomen El Niño mit rein, das Wetter und Meeresströmungen alle paar Jahre beeinflusst.
Und wenn die Korallen dann ausbleichen, was genau bedeutet das eigentlich? Also wie schlimm ist das für die Korallen?
Also wenn du gedanklich mit deiner Taucherbrille über so einen Riff schnorchelst, dann siehst du da ja viele Steinkorallen in unterschiedlichen Farben und Formen. Und streng genommen ist so eine Koralle nicht allein, sondern die existiert als Lebensgemeinschaft. Also die Koralle, das ist ein Nesseltier, das bildet auch das Kalkskelett und damit ja so diese steinigen Strukturen eines Riffs. Und diese Koralle, dieses Nesseltier lebt zusammen mit unzähligen kleinen einzelligen Algen und bietet denen ein Zuhause. Diese Algen, diese Mitbewohner, die betreiben Photosynthese, also so wie Pflanzen an Land. Und damit helfen sie, die Koralle zu ernähren.
Ich habe mich jetzt kurz so gefühlt wie in der Schule, so Biounterricht. Und jetzt möchte ich noch eine Frage stellen.
Ja, klar, ja, bitte.
Was passiert dann genau mit den Korallen, wenn das Wasser zu warm ist? Also was passiert konkret in der Koralle?
Ja, also bis ins kleinste Detail ist das noch nicht geklärt. Fest steht aber, in der WG aus Koralle und Algen wird der Stress zu groß. Möglicherweise, weil die Algen keine Nährstoffe mehr an die Korallen rausrücken oder weil sie Gifte produzieren. Jedenfalls werden sie von der Koralle abgestoßen oder verdaut. Und dadurch verlieren die Korallen dann eben auch ihre Farben und bleichen aus.
Und sind die Korallen dann tot?
Nein, erstmal sind sie nur extrem gestresst, leben aber noch. Und sie können sich dann auch wieder erholen, wenn das Meerwasser um sie herum wieder schnell genug abkühlt. Wenn es nach der Bleichung dann aber noch wochenlang weiter so warm bleibt im Wasser, dann sterben die Korallen endgültig ab.
Gibt es Hoffnung, dass das Wasser sich jetzt abkühlt?
Also es gibt eine gute Nachricht, nämlich dass das El Niño-Phänomen gerade dabei ist, zu Ende zu gehen. Aber die Weltwetterorganisation sagt voraus, dass El Niño in den nächsten Monaten noch nachwirkt und es deswegen an vielen Orten auf der Welt weiterhin ungewöhnlich warm bleibt. Und die US-Meeresbehörde, wir erinnern uns, NOAA, die erstellt für alle Riffe weltweit eine Prognose für die Wassertemperatur in den nächsten 3 Monaten. Und ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt auf den Seiten. Da sieht es unter anderem an Great Barrier Reef mindestens für die nächsten 4 Wochen weiterhin nicht gut aus. Das Wasser bleibt eigentlich zu warm. Wie viele gebleichte Korallen deswegen jetzt dann absterben, das lässt sich gerade schwer sagen. Was auch damit zusammenhängt, dass Korallen je nach Standort offenbar unterschiedlich lang durchhalten, wenn das Wasser zu warm ist.
Wenn es da um die Folgen geht, ne? Korallenriffe, die sind ja nicht nur schön anzusehen, weil man da tauchen möchte oder schnorcheln, die sind ja auch wirklich wichtig, auch für ganz viele Fischarten.
Genau, das ist wirklich heftig. 1/4 aller Arten im Meer leben rund um Riffe. Das heißt, das ist auch wichtig für die Fischerei zum Beispiel. Und Riffe schützen auch Küsten vor Sturmfluten. Es gibt immer wieder Versuche, den Nutzen von gesunden Riffen für die Menschheit in Geld auszudrücken. Und da kommen dann immer so Summen von Dutzenden Milliarden Euro Wert pro Jahr raus.
Okay, also wirklich viel.
Ja.
Die große Frage, die im Raum steht, kann man kaputten Riffen eigentlich irgendwie helfen, sich zu erholen?
Diese Frage, die geben wir weiter und zwar verbunden mit einem Hörtipp.
Die Kolleginnen vom Wissenschaftspodcast Deep Science erzählen Geschichten von Menschen, die sagen, hey, ja, sieht gerade nicht gut aus für unseren Planeten, aber aufgeben ist keine Lösung.
Und die sagen auch, wir haben eine Idee, wie wir Ökosysteme retten können.
Da ist zum Beispiel Marc, der genau das schaffen will. Korallenriffen helfen, sich zu erholen. Und wir können mal reinhören, da reden Host Sophie.
Die kommt euch vielleicht bekannt vor,
ja,
von Update Erde.
Die wir kennen und Reporterin Anneke darüber, wie Marcs Versuch mit Korallenriffen in Australien klappt.
Es dauert ein bisschen, aber nach ein paar Wochen hin und her schnorcheln, fangen diese kleinen Riffe an, sich zu verändern.
You start to see as new fish arrive, as they set up shop, and it's lovely.
Ganz ehrlich, jeder einzelne Fisch, der da irgendwie sich niederlässt, ist ja schon eine Hoffnung dafür, dass es funktioniert.
Ein kleiner Sieg.
Dann sitzt man da und kartiert und sagt, yes, ein Clownsfisch. Oh mein Gott, ein zweiter Clownsfisch.
Mein noch einer und noch einer. Und noch so ein Feldwebelfisch und ein Fräuleinfisch.
You could almost get to know the community of fishes on each reef.
Der Fish Whisperer. Aha.
Bei Deep Science geht's aber nicht nur um Mark, der den Korallen helfen will. Kian will die Arktis wieder einfrieren mit Wasserpumpen. Und Liz will ein gigantisches Segel im All aufspannen, um Sonnenstrahlung abzuhalten.
Sind alles krasse Ideen, aber funktionieren die auch?
Das hört ihr in der neuen Staffel von Deep Science, dem Wissenschaftspodcast des Deutschlandfunks. Wer rettet die Erde?
Das ist das Motto der aktuellen Staffeln. Dazu gibt es 5 spannende Folgen in der DLF-Audiothek-App und natürlich überall anders, wo es Podcasts auch gibt. Hört rein, es lohnt sich. Aglaya, ich muss sagen, für mich war klar, wir sind im Anthropozän.
Ja, nee, für mich eigentlich
war dein
auch,
Gedanke auch gerade, ne?
Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Anthropozän, das ist ja das Zeitalter, wo Menschen den Planeten wirklich entscheidend verändern, ne? Was wir ja tun. Also Klimawandel, Artensterben, Abholzung, Plastikstrudel im Meer. Mhm. Aber im Anthropozän sind wir trotzdem nicht.
Naja, zumindest nicht offiziell.
Okay, ich erinnere mich, dass wir im Sommer in Update Erde berichtet haben, dass da so ein Gremium darüber beraten hat, festzulegen, ab wann wir in diesem neuen Zeitalter sind.
Genau, das ist ein Thema. Seit 20 Jahren wird da in der Wissenschaft drüber diskutiert. Es gab auch schon einen konkreten Vorschlag, wann das Anthropozän losgegangen sein soll, nämlich Anfang der 1950er Jahre. Das ist halt so ein Datum, was sich in Sedimenten und Erdablagerungen sehr gut nachweisen lässt, weil die Schicht, die aus der Zeit stammt, die strahlt, weil da radioaktiver Staub mit Plutonium drin ist, aus den ersten oberirdischen Zündungen von Wasserstoffbomben. Und es wurde sogar extra ein Ort nominiert, der diese Veränderung besonders gut zeigen soll.
Kerstin und Sophie, die hatten das in dem Podcast im Sommer erzählt. Das war ein kleiner See in Kanada, ne?
Genau. Und eigentlich war die Erwartung, dass dieser Vorschlag für ein neues Zeitalter dieses Jahr offiziell angenommen wird.
Es kam aber anders.
Genau. Diese Woche kam raus, Da gibt es so ein übergeordnetes, offiziell zuständiges Gremium und das hat den Vorschlag jetzt abgelehnt. Das heißt, für Geologinnen und Geologen leben wir offiziell weiter im Holozän, also der wärmeren Zeit nach der letzten Eiszeit.
Okay, und warum? Also warum wurde das Anthropozän nicht ausgerufen?
Also es gab wohl unter anderem Debatten wegen des Anfangsdatums für das Anthropozän. Das sollte ja eigentlich Anfang der 1950er Jahre sein. Aber ein Gegenargument war, dass die Menschheit ja schon deutlich früher angefangen hat, das Leben auf der Erde zu verändern. Also mit dem Anfang von Ackerbau, mit Abholzung, mit Welthandel und so weiter.
Kann ich nachvollziehen. Man könnte den Anfang vom Anthropozän ja vorverlegen.
Das könnte man. Das müsste man dann neu prüfen und ein neues geeignetes Datum in der Vergangenheit finden. Ist die Frage, für wen das gerade wichtig ist, weil die Welt der Wissenschaft, die besteht ja nicht nur aus Geologinnen und Geologen, sondern auch aus ganz vielen anderen Forschungszweigen und in denen ist das Wort Anthropozän schon ganz lange im Einsatz, wird ganz lange verwendet. Einer der ersten, die dieses Wort vor mehr als 20 Jahren benutzt haben, ist der Erdsystemforscher Wolfgang Lucht vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und bei dem habe ich einfach mal nachgefragt, was er jetzt davon hält, dass die Kollegen in der Geologie kein neues Menschenzeitalter einführen wollen.
Die Nachricht, dass der Begriff jetzt erstmal nicht akzeptiert wurde, hat mich sehr enttäuscht, aber nicht komplett überrascht. Und zwar deswegen, weil die Geologen und Geologinnen natürlich eine konservative Zunft sind und sich mit Gesteinsschichten beschäftigen und möglicherweise vielleicht lieber langsamer vorgehen als schneller.
Kann es dann sein, dass die Geologen und Geologinnen in der nächsten Zeit doch dann nochmal überlegen, ob das Anthropozän nicht doch eingeführt wird, so ganz langsam?
Also nach dem, was beteiligte Wissenschaftler in den Medien so gesagt haben, klingt das erstmal nicht so, aber vielleicht gibt es da in ein paar Jahren einen neuen Anlauf.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es am Ende überhaupt wichtig, wie wir die Zeit nennen, in der wir leben? Die meisten können sich die Wörter eh nicht merken.
Ja, ist richtig. Vielleicht ist es egal. Andererseits wäre Anthropozän als Name vielleicht für manche Leute schon doch auch ein Signal gewesen.
Die Auffassung ist häufig verbreitet, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, die Erde so zu verändern und dass das vielleicht alles ein bisschen übertrieben ist, weil die Erde ist ja so riesengroß. Aber das ist eben leider nicht mehr der Fall, was ja genau der Grund gewesen wäre, warum es gut gewesen wäre, dafür diesen Namen zu verwenden.
Also am Ende kommt es vor allem natürlich dann schon auch darauf an, was wir Menschen mit der Erde anstellen und welche Folgen das dann wiederum für uns Menschen hat. Wolfgang Lucht sagt, dass das Thema uns so oder so erhalten bleibt.
Wir müssen weiter darüber reden, denn das ist eine Menschheitsherausforderung, die wir jetzt angehen müssen. Die Zeit steht da nicht auf unserer Seite, leider.
Was geht?
In Was geht gucken wir ja immer, was es für gute Ideen gibt, wie wir mehr tun können für Klima, Umwelt und Artenschutz.
Und da spielt auch Ernährung eine wichtige Rolle. Wobei, manchmal weiß man ja eigentlich so gar nicht richtig genau, was ist eigentlich gut für mich und meinen Körper und ist das dann auch gleichzeitig gut für die Natur oder eher nicht?
Ja, dazu gibt es jetzt neue Empfehlungen und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE. Das ist die Fachgesellschaft für Ernährungsforschende. Und die DGE, die gibt regelmäßig Infos raus. Sowas wie Leitlinien, an denen sich zum Beispiel Kantinen orientieren können.
Ich frage mich gerade, ob unsere Kantine das tut, aber Spaß beiseite. Aglaja, du hast dir die neuen Empfehlungen genauer angeguckt. Was sollen wir der DGE zufolge essen?
Ich finde, Maike Gutmann von der DGE, die fasst das ganz anschaulich zusammen.
In der Praxis kannst du dir vielleicht einfach einen Einkaufswagen vorstellen, den du durch den Supermarkt schiebst und wenn der über 3/4 mit pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte und pflanzlichen Ölen voll ist, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann kannst du noch knapp 1/4, was so übrig ist, da kann man dann noch tierische Produkte wie Milch, Milchprodukte reinlegen, also Käse oder ein Stück Fleisch oder Wurst mit reinpacken oder Fisch.
Oder Eier. Ich habe in Social Media Posts gelesen, dass die DGE jetzt sagt, wir sollen nur noch ein Ei pro Woche essen.
Ja, also vielleicht eine harte Pille für Leute, die richtig gerne Omelette und Rührei essen. Aber man muss sagen, die Eier, die in Lebensmitteln eh enthalten sind, also jetzt zum Beispiel in Kuchen oder in bestimmten Nudeln, die zählen an dieser Stelle nicht mit. Es geht um ein Ei, das man sich extra zubereitet. Also zum Beispiel das Sonntagsei.
Okay, Das ist ein bisschen beruhigend. Du hast gesagt, das sind neue Empfehlungen. Was hat die DGE denn bisher gesagt, was man essen soll?
Das war relativ ähnlich. Aber die bisherigen Empfehlungen, die hatten wirklich nur im Blick, was müssen wir essen, damit wir genug Nährstoffe bekommen, damit wir gesund bleiben.
Mhm.
Und jetzt hat die DGE gesagt, in Zeiten von Klimawandel und Artensterben ist das nicht mehr zeitgemäß.
Das heißt, jetzt haben die Fachleute zum ersten Mal berücksichtigt, wie sich unsere Ernährung auch auf den Planeten auswirkt, Treibhausgase, Landnutzung, solche Effekte.
Und deswegen gibt es doch ein paar Punkte, die sich geändert haben. Früher hat die DGE 3 Portionen Milch bzw. Milchprodukte am Tag empfohlen, jetzt nur noch 2. Und früher hat sie gesagt, bis zu 600 Gramm Fleisch die Woche ist okay. Und jetzt sagt sie, lieber höchstens 300 Gramm, also ne, mehr, weniger als die Hälfte.
Ja.
Und die Fachleute sagen konkreter, esst Nüsse und Hülsenfrüchte. Also dazu zählen Bohnen, Linsen, Erbsen und so weiter.
Mich erinnert das so ein bisschen an die Planetary Health Diet, mit der habe ich mich mal ausführlich beschäftigt. Das ist also eine planetenfreundliche Ernährung. Dieses Konzept wurde vor ein paar Jahren entwickelt und soll halt bis zu 10 Milliarden Menschen auf der Erde jetzt und in Zukunft gesund und nachhaltig satt machen. Vielleicht hat man von der schon mal gehört. Was mich jetzt an dieser Stelle ein bisschen nerdig ziemlich interessiert ist, passen die Empfehlungen von der Planetary Health Diet zusammen mit denen von der DGE?
Überwiegend schon. Wenn man sich an die Planetary Health Diet halten will, dann sollte man aber noch weniger Milchprodukte essen. Also eher eine Portion pro Tag als 2. Aber sonst sind die Unterschiede wirklich klein.
Mhm.
Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch selbst, die Planetary Health Diet, das ist eine gute Richtlinie. Aber es ist so, diese Vorgaben sind halt für die gesamte Welt gedacht.
Also das heißt, die DGE möchte an dieser Stelle deutschen Essgewohnheiten entgegenkommen, kann man das so sagen?
Ja, also die DGE hat ihre Empfehlungen eben daran angepasst, was wir in Deutschland gewohnt sind zu konsumieren. Und auch daran, was hier halt so wächst. Und das hat dann ja auch eine bessere Klimabilanz.
Wenn ihr euch jetzt angucken wollt, was empfehlen die DGE-Fachleute, wie viel Obst und Gemüse und andere Lebensmittel sollte man so essen. Und ihr wollt das vielleicht mal vergleichen mit dem, was ihr sonst so esst. Einen passenden Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Deine Minute Natur.
Den Winter über waren sie in Spanien oder Marokko. Und jetzt sind sie wieder da, bei uns, die Störche.
Manchmal sieht man sie, ne, in ihren Nestern hoch auf den Strommasten oder Kirchen. Und wenn man sie hört, dann klingen sie so.
Anne, Aklaja und die Klapperstörche sagen Tschüss.
Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.